Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi. Zieht's euch rein.
Jo Leute, was geht? Heute habe ich und nicht nur ich, sondern auch der Steve eine ganz besondere Folge, denn wir haben heute eine Doppelfolge bzw. eine Folge, die in zwei Podcasts erscheint, und zwar einmal bei mir im Psychoaktiv-Podcast und im Podcast der Love Rebels. Und ich sitze gerade im Switchboard in Frankfurt bei Steve. Hallo Steve.
Hallo Steffi und hallo liebe HörerInnen. Ja, also wie gesagt, wir sind heute bei Psychoaktiv und bei den Love Rebels. Es ist quasi eine Folge auf zwei Kanälen und ich freue mich total, dass du hier bist im Switchboard und wir haben ja so eine spezielle Story, die kommt dann wahrscheinlich gleich zu hören, aber erstmal zum Thema. Was haben wir denn heute für ein Thema, Steffi?
Wir haben heute das Thema Chemsex und das ist ein Thema, auf was du mich gebracht hast. Das ist jetzt schon, ja gut, 2 Jahre, aber eigentlich noch länger, 3 Jahre her, 2017 war das, oder?
Ja, also genau, ich war schon in Offenbach. Ich bin nach Offenbach gezogen, habe da quasi schon ein Jahr gewohnt, glaube ich, genau. Ja, und ich bin jetzt schon 2 Jahre in Köln. Ja, das kommt hin.
Ja, richtig verrückt, genau. Und da haben wir uns kennengelernt in so einem Workshop-Abend im Tanzhaus West. Das ist ein Club hier in Frankfurt für die Leute, die uns außerhalb Frankfurt hören. Und da, ich war gerade ganz frisch in diesem ganzen Safer-Use-Game und ganz frisch auch bei Safe Party People, also bei uns der Organisation, wo ich ehrenamtlich arbeite. Und da bin ich in den Workshop Chemsex gegangen und ich saß da drinnen und dachte mir, ja, Drogen, Sex, beides ein super spannendes Thema, das ziehe ich mir mal rein. Und ich habe nichts verstanden. Nicht, weil Steve das nicht wunderbar gemacht hat, sondern weil das für mich eine komplett andere Welt war. Und die haben dann zwischendrin so Safer-Use-Packs durch die Gegend gereicht und ich habe da so reingeschaut und da war eine Spritze drin und konnte mich dachte so, was geht auf diesen Partys? Ich habe es nicht verstanden. Ja. Und ich bin jemand, ich mag das überhaupt nicht, wenn ich irgendwie Themen nicht richtig durchblicke. Ja. Und so kam meine Begeisterung für das Thema und seitdem bin ich da sehr viel am Nachrecherchieren.
Ja, also es war auch ein ganz cooler Abend, fand ich, weil wir haben ja, ich glaube, auf so einer kleinen Tanzfläche gesessen und hatten dann auch überall noch Plakate zur Aufklärungsplakate, auch zu STIs, also zu Geschlechtskrankheiten, HIV und Hepatitis und anderen Sachen. Und dann die Idee, ja, was geht halt auf Partys, wenn man nicht nur tanzt, also das. Und Darkräume ist ja auch ein Ort für Chemsex. Genau. Soll ich schon mal irgendwie einsteigen, was Chemsex ist?
Genau, das wäre auch meine Frage. Was zur Hölle ist denn Chemsex?
Ja, was zur Hölle ist Chemsex? Also Chemsex ist eine Art von Sexualität, die man auslädt mit Substanzen, ist vorrangig jetzt in der Gay-Community vertreten. Also man nutzt Substanzen, um lockerer zu werden, um diverse Spielarten besser, durchzuhalten oder den Sexabend länger durchzuhalten. Dafür gibt es auch verschiedene Konsumarten. Es gibt ein Fach, David Stewart, der hat diesen Begriff geprägt, Chemsex, aus London, und der bezieht das auf 3 Substanzen, also GHB, das hattest du, glaube ich, schon in deiner Folge?
Genau, das kam Ende November raus.
Ah, super. Genau, und dann Crystal Meth und Mephedron, diese 3 sind so die Hauptsubstanzen, die genommen werden.
Genau, Crystal Meth war auch eine Folge in meinem Podcast im November drin. Ja. Also 2 der 3 habe ich auf jeden Fall schon durchgenommen. Sehr praktisch.
Genau, und Mephedron wird ja dann wahrscheinlich noch kommen.
Auf jeden Fall.
Ja, im Endeffekt. Also hat eine ähnliche Wirkung wie Crystal Meth, plus wesentlich schwächer, finde ich. Ja, aber da wirst du ja nochmal drauf kommen, bevor ich mich da jetzt hier irgendwie was falsch erzähle. Genau. Und dadurch wird halt auch sehr die Libido gesteigert und man verliert teilweise natürlich auch die Kontrolle. Es ist natürlich Sinn und Zweck auch dieser Substanzen. Gerade bei GHB wird man ja sehr, sehr freizügig und sehr frei im Umgang und Crystal Meth zieht es dann auch in die Länge sozusagen. Genau, und dann gibt es halt Sachen, die man dabei beachtet. Einmal, wie konsumiere ich mich zu schützen, um mich vor Infektion oder vor Überdosierung zu schützen. und auch safer Sex-Praktiken halt zu beachten. Genau.
Ich stell mir das nur ein bisschen schwierig vor. Also erstmal nochmal kurzes Side-Note. Chemsex steht nicht für Kamerasex, sondern für Chemical-Sex. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn ich versuche, das zu erklären. Dann gehen alle mal von Kamerasex auch. Nein, es geht Chemical-Sex.
Ja.
Du redest von Safer-Use-Praktiken bei Chemsex-Partys. Und ich frage mich aber, wenn man da so in der Ekstase ist, wenn ich auf GHB bin und genau. Also GHB wird ja auch als Liquid Ecstasy bezeichnet, total, ja, mich fallen lassen, meine Emotionalität, während Crystal Meth mich einfach mega durch. Wann ist denn da Platz für Safer Use und für Dinge? Wie kriegt man das überhaupt rein?
Genau, also da gibt's halt dann irgendwie so kleine Tricks, die wir dann empfehlen, gerade bei GHB, GBL, sind dann am besten so Konsumblöcke, wo man sich die Menge draufschreibt und die Uhrzeit. Dass man das halt im Blick hat, weil man verliert halt echt das Zeitgefühl. Mhm. Und dann auch wirklich drauf achten, dass die 2 Stunden rum ist. Auch wenn man das Gefühl hat, oh, ich habe so voll Bock und ich fühle mich gerade irgendwie noch horniger und jetzt könnte ich nur was nachwerfen, ist es halt wichtig, schon irgendwie mal auf den Blog zu gucken. Es ist auch bei Ketamin halt so, dass jetzt nicht so die klassische, oder doch, es ist halt schon, in meinem Verständnis für Chemsex ist es schon auch irgendwie klassische Chemsex-Droge.
Wieso? Also was bringt mir Ketamin beim Vögeln?
Also da kommen wir zu speziellen Sexspielarten, zum Beispiel beim Fisten. Mhm. Wenn sich, okay, jetzt sind unsere Love Rebels-HörerInnen wieder, die kennen, glaube ich, schon Fisten, für deine HörerInnen. Die ist eine Sexspielart, wo man sich quasi die Hand in den Po schiebt und das soll ein sehr schönes Gefühl sein. Und Ketamin erleichtert das Eindringen einfach. Genau, weil Ketamin entspannt ja sehr und entspannt die Muskulatur und man hat auch so eine Schmerzlinderung und das macht dann beim Fisten die Sache einfacher.
Okay.
Ja, und da ist ja auch so, schon auch so die Regel, Ketamin verliert man schnell das Zeitgefühl und man kommt auch schnell in das Gefühl, nachlegen zu wollen und man ist dann auch schneller im Kilo, als man gucken kann. Genau, ja.
Hört sich ja ein bisschen kompliziert an, also wenn man sozusagen Chemsex safe haben möchte, in Art und Weise, um sich nicht sehr zu schädigen, müsste man eigentlich an sich auch viele Regeln beachten.
Ja. Also ich finde auf jeden Fall, sonst wird es schwierig. Sonst passieren halt Unfälle. Auch gerade bei Crystal Meth, was man dann intravenös zu sich nimmt, also das nennt man dann in der Szene, ist es Slamming. Da ist auch schon zu gucken, dass man halt auch seine eigene Spritze hat, dass man auch immer eine saubere Spritze hat. Genau, also Spritzentauschen ist da nicht angesagt und auch am besten selber seine Dosis machen, weil man die immer auch selber für sich kennt. Abwiegen, auch immer ein Thema, nicht freihand die Kristalle in die Spritze schmeißen. Dann halt gucken, dass man auch desinfiziert, dass es auch sauber ist. Also es klingt irgendwie so Chemsex, wow, wir machen jetzt irgendwie Chemsex, aber ne, es ist schon sehr hoch. Also um safe zu sein, muss man da aufpassen oder safer zu sein, ja.
Wenn man jetzt auf den allgemeinen Drogenkonsum schaut, ist ja sozusagen intravenöser Konsum, also Konsum mit einer Spritze, schon so Endlevel innerhalb des Konsums. Also wenn ich von normal konsumieren oder auch Freizeitkonsumierenden, wenn die an den intravenösen Konsum kommen, dann sind die schon sehr fortgeschritten in ihrem Drogenkonsum und bewegen sich immer weiter weg von einem Punkt, wo man auch sein Leben gut unter Kontrolle hat, was natürlich keine Allgemeinregel ist, aber es ist einfach so. Ja. Wie ist denn das Selbstbild von Männern, die Sex mit Männern haben und Chemsex betreiben, von sich selbst und von ihrem Drogenkonsum?
Das wird ja so stilisiert oder ist quasi, es ist so ein es hat so was Cooles tatsächlich in der Chemsex-Szene. Die fühlen sich wirklich als so, wir haben Chemsex, wir sind toll. Das ist so das Oberflächliche. Dann kommt natürlich die Frage, wo kommt das her? Da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt halt so dieses Homonegativität-Theorie oder internalisierte Homonegativität oder internalisierte Homophobie. Das ist so ein Selbsthass, der gegen einen gerichtet ist. Das kann sein, weil das schon auch eine sehr, sehr verletzende Sache ist, sich so eine Spritze in den Arm zu geben. Aber nichtsdestotrotz, es kann halt auch einfach nur ein Lustgewinn sein. Also man kann halt sagen, gut, es gibt halt die eine Seite, da hat das was Selbstverletzendes. Andererseits, für manche ist es einfach nur ein Lustgewinn. Das kann man halt nicht so pauschal sagen, ja. Die Szene an sich ist sehr, sehr abgeschlossen. Also das ist schon, von außen kriegt man es nicht so mit. Ja, gerade auch, weil Drogen oder Substanzen halt von der Gesellschaft auch so tabuisiert werden. Ja,
da treffen ja an sich auch mehrere Tabus aufeinander. Ja. Also es ist leider immer noch ein Tabu, wenn Männer Sex mit Männern haben, wo nicht so offen drauf gesprochen wird. Und dann auch noch mit Drogen gemeinsam.
Und dann noch die sexuellen Spielarten. Also sich eine Faust in den Arsch zu stecken ist jetzt auch nicht so die gängige Methode.
Ja, und das ist natürlich super schwierig. Da haben wir einfach viele Sachen, die aufeinander kommen.
Also ich muss jetzt kurz noch die Story mit dem Fetttäpfchen, ja?
Ja. Ja, gerne.
Also genau, weil wir sind da gerade drauf gekommen im Vorgespräch. Ich hatte auf dem Workshop auch eine Empfehlung für Fisten gegeben. Das ist dann CFA-6-Praktik. Menschen, die auf eine Fisting-Party gehen oder sich fisten wollen, die sollten immer ein eigenes Fetttäpfchen dabei haben, wo das Crisco drin ist. Nicht zum Backen, sondern sorry, liebe Leute.
In meinem Kopf kam dann sozusagen, ich hab immer ein ziemlich reges Kopfkino, und in meinem Kopf standen dann lauter Männer vor der Sexparty, jeder mit einem kleinen Eimerchen. Also ich will mich gar nicht drüber lustig machen, ich habe überall Respekt, aber mein Kopfkino ist so, okay, auch wieder was gelernt.
Also, aber um das abzuschließen, der Sinn dessen ist, es gibt ja Sachen, die mit Schmierinfektionen übertragen werden, zum Beispiel Chlamydien. Oder es kann halt auch Hepatitis C, wenn da ein bisschen Blut mit dran ist und man geht in ein anderes Fettschäppchen und wechselt dann permanent irgendwie von Fettschäppchen zu Fettschäppchen. es ist schnell dann auch einfach eine Sache von einem zum anderen übertragen. Deswegen eigenes Fettschäppchen.
Fettnäpfchen treten und ganz zum andere Fettschäppchen. So in mein zum Fettnäpfchen getreten.
Du bist...
Sorry.
Ja, das war gut. Also ich glaube, das passiert tatsächlich auch Fistingfahrt. Jetzt bist du mein Christko reingetreten, mein Fetttäppchen. Sorry, liebe Leute, ihr wisst, dass ich bin für euch.
Ich auch. Bitte nicht falsch verstehen. Ich mache mich da nicht über was lustig. Aber man muss halt auch verstehen, wenn man mit der Szene überhaupt nichts zu tun hat und sich mit den Dingen beschäftigt. Es ist halt einfach eine neue Welt, die man entdeckt, ja. Und auch Dinge, die man vielleicht nicht sofort einordnen kann. Und ich finde das persönlich nicht schlimm, weil ich meine, wenn man sich immer so an Szenen herumtapst, dann lernt man sie nicht wirklich kennen. Und wenn man schafft, darüber offen zu reden und auch mal über Sachen, die einem anders, in einer anderen Wahrnehmung auch mal schafft, zu lachen, dann ist irgendwie eine ganz andere Verbindung da, als wenn man zwangsmäßig versucht, alles komplett Neues, was einem auch ein bisschen absurd vorkommt im ersten Moment, immer gleich so einen auf, ja, ich akzeptiere alles. Aber ich finde auch manches kurios. So.
Ich komme nochmal kurz zum Safer Use zurück, weil tatsächlich dann mit dem Konsum, viele junge Menschen fangen halt mit dem Konsum auch an. Es ist ja auch voll okay. Und das Problem ist halt gerade, weil die Substanzen sehr potent sind, sollte man halt aufpassen. Und das wird auch nicht beachtet. Also es ist schon so, weniger ist da tatsächlich erstmal mehr. Und auch immer erstmal warten, bis die Wirkung sich entfaltet hat. Gerade bei Sachen wie GHB, Ketamin oder Crystal Meth, die sind halt, wenn das einmal im Körper ist, es ist halt drin. Und das sind Sachen, die können dich halt ausnocken, ja. Ja.
Und es wird ja auch ein bisschen auch sprachlich sehr verniedlich, wenn ich mir überlege, Slamming Tina, also Tina ist sozusagen innerhalb der Chemsex-Szene der Begriff für Methamphetamin, ist halt nochmal was anderes, als wenn ich sage, ich spritze mir Meth. Ja. Das hat so eine ganz andere Wirkung auch. Ja. Gibt es Chemsex eigentlich nur bei Männern, die Sex mit Männern haben?
Nein, also ich habe tatsächlich jetzt schon gehört, es ist jetzt auch schon in der Hetero-Szene angekommen. Wie weit das verbreitet ist, kann ich dir noch nicht sagen. Ich denke mal, wir werden irgendwann jetzt in 2-3 Jahren schon mitkriegen, wie weit es in die Szene eingedrungen ist. Ich meine, auch Sex mit Substanzen ist halt auch kein neues Ding. Also da, wir haben, glaube ich, alle schon irgendwie uns betrunken und dann gefickt oder mal einen Joint geraucht, was auch immer. Ja. Und man kommt von Partydrogen und dann Sex zu haben, zu Chemsex ist so ein kleiner Sprung, weißt du? Man geht auf Partys und nimmt irgendwie Partydrogen und geht dann nach Hause und ist dann rallig und dann ist die Frage, ist das schon Chemsex oder wird das dann Chemsex? Und da Menschen sich ja auch untereinander austauschen und die B-Szene auch schon auch relativ groß ist, man kriegt sie zwar nicht mit, aber die ist schon relativ groß, dass das schon auch darüber schwappt.
Werbung. Bevor es gleich weitergeht, noch eine kurze Ansage in eigener Sache. Der Psychoaktiv-Podcast ist für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Ich freue mich riesig über diese Chance. Und zwar ist er nominiert für die Kategorie Beste Information und es ist der Publikumspreis. Das heißt, ihr könnt für mich voten, wenn ihr findet, dass Psychoaktiv diesen Preis verdient habt. Ihr findet den Link zur Abstimmung in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
Jetzt, worüber ich gerade nachgedacht habe, wenn ich in Drogenvorträge oder sowas bin, wird am liebsten der Konsum von Drogen mit von dem Endorphin- und dem Neurotransmitterausstoß mit Sex verglichen. So, MDMA ist so und so viel stärker oder hat eine so und so größere Ausschüttung als Sex. Und jetzt, wenn ich sozusagen einen modifizierten Sex habe, weil es ist ja im Prinzip so, Drogen modifizieren unsere Gefühlswelt. Wir können Gefühle auf Knopfdruck haben und dann kombinieren wir das noch mit einer Sache, wo wir natürlich recht viel spüren. Wann wird das denn zum Problem? Wann verliert man die Lust am natürlichen Leben, wenn ich sozusagen das, was mir eh schon nüchtern am meisten Spaß bringt, noch so krass modifiziere?
Ja. Also es ist ja Also, das ist eine super geile Frage, weil es ist auch genau die Problematik. Das gibt ja quasi, das läuft so ineinander, weil du hast dann die Droge und den Sex und dann ist es halt mega, mega geil. Und irgendwann macht es dann keinen Spaß mehr ohne die Droge. Das passiert dann häufig bei Usern, die aufhören wollen. Wo wird es problematisch? Also problematisch, das sind ja so die klassischen Anzeichen. Ich habe keinen Sex mehr ohne Substanzen. Ich vernachlässige irgendwie meine sozialen Kontakte. Ich denke von einem Slamming-Abend zum nächsten so. Ich meine, dass das absolute on top ist, dann man verliert seinen Job, weil man irgendwie nicht mehr fähig ist zu arbeiten. Das ist so die Problematik. Und wenn man sich selber auch nicht mehr gut fühlt, körperlich nicht mehr fit ist und auch psychisch sehr, sehr angeschlagen. Also man die Drogen, also zum Teil halt auch vorrangig Crystal Meth, die haben halt auch so eine sehr starke psychische Auswirkung auch beim Runterkommen. Also man kriegt dann auch Psychosen. Ab da wird's halt richtig kritisch. Und das ist bei jedem anders. Bei einem kommt das früher, beim anderen später. Aber wenn es dann so weit ist, sollte man gucken, dass man auch Hilfe findet. Oder Hilfe bekommt oder Hilfe sucht, wie auch immer. Das muss aber immer auch von einem selbst auskommen, ja.
Was ist denn so dein Safer-Use-Tipp für die Häufigkeit? Weil wenn ich mir mal überlege, wenn ich normal arbeite und sagen wir mal einen 9-to-5 unter der Woche Job habe und dann Wochenende und dann das ganze Wochenende mit Meth und Sex verbringe, was ja auch einfach körperlich sehr anstrengend ist, auch wenn man es erstmal nicht spürt, dann ist man ja Montag nicht fit auf der Arbeit. Ja. Also ich muss mir ja eigentlich eine Woche Urlaub nehmen, ordentlich Chemsex zu haben und meine Arbeit nicht zu beeinflussen. Wie häufig sollte man das machen?
Oh, das ist eine fiese Frage. wie häufig? Also ich würde sagen, das ist echt schwierig. Man sollte schon große Pausen dazwischen einlegen. Ich würde jetzt keine Zeit sagen. Es ist echt, man sollte aber echt große Pausen dazwischen einlegen. Gerade beim intravenösen Gebrauch von Crystal Meth sollte man echt ein paar Wochen, also schon, eine Woche reicht nicht. Also 2 Wochen reichen auch nicht, um da im Gehirn ich bin leider kein Psychiater, da weiß ich nicht so genau, wie es abläuft, aber bis die Neurotransmitter wieder funktionieren oder anständig feuern können. Das ist bei jeder Droge so, also auch bei MDMA, da brauchst du auch seine Zeit, um die Reserven wieder aufzufüllen, und gerade bei Crystal Meth ist es halt viel, viel, viel länger. Genau, und die wirken auch irgendwann nicht mehr, das ist halt auch die Sache. Und ich glaube auch, nachlegen ist auch nicht so eine gute Geschichte. Also wenn man irgendwie freitagsabend anfängt, ich weiß, dass die Dosen sehr hoch dosiert sind mittlerweile bei Menschen, die sich das intravenös spritzen. Und das ist halt schon beim zweiten Mal 200 Milligramm ist halt echt schon eine Nummer. Da kannst du halt auch, kannst du schlafen erstmal für eine Woche vergessen, weil das, ja.
Ja, und das ist, geht ja wirklich extremst auch über die körperlichen Grenzen hinaus. Ja. Also eine Woche keinen Schlaf. Das ist ja so wie auch beim Drogenkonsum außerhalb von Chemsex, ne? Wenn man das als besonderes Highlight behandelt. Also so, ich konsumiere jetzt mal Drogen, weil ich das und das als Ziel habe und ich gönne mir das mal. Das hat eine ganz andere Auswirkung auf eine mögliche Suchtentwicklung, auf eine mögliche Problematik, als wenn ich sozusagen die Bewusstheit über den Konsum und auch über Sex verliere. Mhm. Da ist einfach der Unterschied. Ja. Und wenn das halt zu einem Alltag wird oder wie du schon sagst, so wenn ich jedes Mal, wenn ich Sex habe, Drogen brauche, weil mir der Sex sonst zu langweilig ist.
Ja, und da leiden dann auch Menschen drunter, weil den Weg zurück, der ist schwierig. Da komme ich kurz zum Angebot. Genau, wir haben ja auch 2 Gruppen für Chemsex hier im Mindcheck. Einmal von meinem Kollegen, das ist eine Abstinenzgruppe, die ist ausstiegsorientiert. Und dann haben wir die Quaps-Gruppe, die ich jetzt starte. Und die ist ja darauf angelegt, den kontrollierten Konsum anzugehen. Also Menschen, die das Gefühl haben, ich verliere die Kontrolle über eine gewisse Substanz oder generell auch sehen, ich will da was verändern und aber nicht genau wissen, was es ist, können dann halt sich gerne bei mir auch melden. Ab den 18. würde ich tatsächlich dann die Gruppe zumachen. Das ist eine Woche, meintest du, genau. Bis dahin könnt ihr euch noch bei mir melden. Und dann würden wir in Weihnachtspause erstmal gehen und im Januar wieder starten. Und dann könnten wir mit einer geschlossenen Gruppe quasi ins neue Jahr starten. Das ist, glaube ich, eine schöne Idee, ja.
Ich bin ja hauptberuflich Drogenberaterin und da wird mich natürlich auch mega interessieren, was sind denn die Inhalte von dieser Quaps-Gruppe und auch von der abstinenzorientierten Gruppe? Auf was wird da besonders Wert gelegt?
Also bei der abstinenzorientierten Gruppe ist halt schon auch die Idee, dass man sich nicht triggert. Das ist halt ganz wichtig. Der respektvollen Umgang natürlich und dann auch bei mir wie bei der abstinenzorientierten Gruppe ist auch wichtig, dass man halt keine sexuellen Kontakte zu den Gruppenteilnehmern hat, weil das ja auch nochmal irgendwie so triggert. Die sollen ja erstmal irgendwie zu sich selber kommen. Und die abstinenzorientierte Gruppe ist hauptsächlich eine gesprächsorientierte Gruppe, wo die Leute auch jederzeit kommen und gehen können. Also es ist eine offene Gruppe. Genau, bei mir wäre das mit Quaps dann die geschlossene Gruppe mit Ansätzen von verschiedenen Modulen, die sich auf Probleme oder Problematiken der Chemsex-Situation orientieren. Also es wäre einmal Sozialkompetenz, wo man dann guckt, wie fange ich wieder Kommunikation an oder wie finde ich zu mir selber und trage das nach außen. Dann haben wir die Sexualität, ein großes Thema. Wie kann ich Sexualität leben ohne Substanzen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Wie kann ich meine Sexualität kommunizieren? Dann haben wir ein Modul mit Drogen und Sucht und Konsum, dass man halt nochmal so ganz ganz klassisch auf die Trigger guckt und was ist denn eigentlich ein Konsum und was für ein Konsumverhalten habe ich? Dann haben wir Körperwahrnehmung. Das kann leider im Moment nicht so stattfinden, weil es da sehr um Nähe geht, um Aushalten und sich spüren oder den anderen spüren. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr schönes Modul. Und dann das letzte Modul dreht sich tatsächlich um Grenzen setzen dann auch, ja. Also wo sind meine eigenen Grenzen? Und wo sind andere Grenzen? Ja, weil es geht auch sehr um Grenzüberschreitung auch.
Was sind denn mögliche Risikofaktoren bzw. Triggerpunkte, die sehr zu Chemsex verleiten?
Ja, also Risikofaktoren, ich glaube, die Apps, also tatsächlich so Sex-Apps oder G-Chat-Apps, Sex-Apps, die sind sehr stark triggernd und fördern auch irgendwie das Konsumverhalten, weil es wie so ein Spiel funktioniert. Du bist drauf und du guckst die ganze Zeit, wer könnte der Nächste sein, und guckst dir die ganze Zeit Bilder an und das geilt dich total auf und du verlierst dich darin erstmal schon über Stunden. Das ist halt so eine Nummer. Pornos sind auch sehr stark, weil es auch Pornos gibt, die Chemsex quasi zum Thema haben. Und dann die Menschen, die Chemsex betreiben, und die dann auch gucken und wollen runterkommen und werden dann wieder auch davon wieder irgendwie in die Richtung quasi gezogen.
Das heißt sozusagen, man bekommt ein bisschen, also am Ende, dass Chemsex zum Problem wird, ist, wenn man wie so ein Strudel reingerät und dann nicht mehr so rauskommt. Ja. Wo wir es gerade vom Rauskommen haben, wollte ich mal die Frage nochmal umdrehen. Und wie kommt man denn da rein? Also, was ist das Ticket zu Chemsex-Partys und wie komme ich da dran? Also,
was ist das Ticket? Wow. Also, dann sind wir auch wieder bei den Apps. Das ist so das Einstiegsticket tatsächlich. Gibt es diverse Apps, die das sehr stark bewerben tatsächlich. Es gibt eine, wo man das in seinem Profil angeben kann. Da wird dann auch gefragt, Chemsex, und dann kann man ankreuzen, ja, gelegentlich oder nein. Und das steht dann halt öffentlich in deinem Sexprofil drin, mit deinen Schwanzbildern. Und das ist dann so der Zugang. Also dann steht ja, Chemsex, in ein tolles Schwanzbild, und dann wirst du zu einer Chemsex-Party eingeladen. So funktioniert das. Und dann natürlich auch, ich meine, die großen Partys, die öffentlichen großen Partys, die jetzt leider nicht stattfinden, ist wirklich so, ich vermisse das total. Da wird halt auch schon angefangen zu konsumieren und dann ist dann irgendwie, also man tanzt da nicht nur, sondern man hat irgendwie auch Sex und dann wird es dann von der großen Party irgendwie zu einer Chemsex-Party auf einen privaten, also dann geht es einfach irgendwie in private Räume nach Hause oder so. Das passiert halt auch. Also man kommt da, also für uns ist es total schwierig, da hinzukommen, gerade auf die private Partys, wo es halt auch angebracht ist, mal zu gucken, sind da halt irgendwie, gibt genug Safe-Use-Materialien etc. Da können wir jetzt als Lovebirds können wir da halt nicht hin und wir werden auch nicht angefragt und deswegen ist immer so unser Aufruf, ihr könnt gerne uns fragen für Safe-Use-Materialien, wir haben die auch immer da, wir haben saubere Spritzen und G-Fläschchen, die skaliert sind mit Blöcken, wir haben saubere Hackkarten etc., das ist halt alles da und wenn ihr das braucht, dann könnt ihr das auch ungeniert bei uns auch über E-Mail anfragen.
Wie hoch würdest du denn die Sensibilität der Szene einschätzen? Weil es hat ja oder es wird ja mit Absicht sehr Schmuck gehalten, was ja an sich erstmal sehr schön gehalten. Und das, wie hoch ist denn auch wirklich das, wie hoch ist das Reflexionsvermögen dieser Szene oder wie hoch würdest du es einschätzen oder würdest du sagen, der Großteil der Szene, der denkt da gar nicht ein zweites Mal so gern drüber nach, sondern macht es einfach. Ja. Wie würdest du das einschätzen?
Ich denke mal, das ist, ich würde sagen tatsächlich 50-50. Also es gibt Menschen, die sind sehr reflektiert darüber, die sind sehr reflektiert über den Konsum und sehr reflektiert oder wissen genau, was sie konsumieren und wie sie es konsumieren und welche Mengen sie konsumieren und was für sie gut ist. in Anführungsstrichen. Und dann die andere Hälfte ist sehr unerfahren, weiß nicht genau, wie sie mit den ganzen Substanzen umgehen soll. Und da passieren auch Unfälle und dann wird auch nicht weiter reflektiert, sondern wird dann auch einfach nur weitergemacht und dann irgendwie nicht nochmal drüber nachgedacht, wie sieht denn mein Konsum aus und vielleicht sollte ich da irgendwas ändern. Genau, ich denke mal, das ist da sehr ausgewogen, ja.
Was gibt es denn für, wahrscheinlich unausgesprochene Systemregeln innerhalb der Szene? Also, um das jetzt dann, keine Ahnung, auf die Techno-Szene, dass man sagt, okay, ja, wenn jemand auf der Seite ist, dann kümmert man sich darum, ja, oder je nachdem, mit wem man unterwegs ist, aber auch so, ich gebe keine Drogen weiter an jemanden, der es noch nie probiert hat, oder, also, was es halt für System gibt, so Systemregeln bei der Chemsex-Szene?
Die finde ich, für mich find ich da zu wenig, weil ich komme ja auch aus der Techno-Szene und die ist sehr caring. Ich finde teilweise wird da nicht drauf geachtet. Kommt halt immer drauf an, auf welchem Party man ist. Klar ist aber, man sollte immer, wenn es ein Problem gibt, auf jeden Fall einen Krankenwagen rufen und nicht mit Angst da irgendwie umgehen. Jetzt kommt die Polizei. Wenn jemand ohnmächtig ist, dann wird einfach der Krankenwagen gerufen. So, und bei manchen Chemsex-Partys ist auch wirklich der Gastgeber, der kontrolliert halt auch, was da konsumiert wird und wie was konsumiert und welche Mengen. Mhm. Da hat der nochmal einen Blick drüber. Es gibt aber auch wirklich Seiten, die sehr ruppig sind. Also, dass es dann halt nicht drauf geachtet wird, wie es dem anderen geht. Es ist halt schwierig zu sagen.
Es gibt auch in der Techno-Szene Leute, die nicht caring sind. So, es gibt keine allgemeinen Regeln, aber es ist halt, dieses Aufeinander Acht geben ist halt in der Techno-Szene ungeschriebenes Gesetz, ob sich da jetzt jeder dran hält. Und so wie ich das jetzt da draus höre, haben wir bei Chemsex-Szene, dass der Gastgeber schon durchaus mehr Verantwortung übernimmt.
Genau, also der Gastgeber, der stellt dann halt auch die Materialien, das saubere Material und dann auch das Gleitgel, das Fetttäpfchen manchmal. und der hat dann meistens auch schon einen Blick dafür. Ja, das ist so, glaube ich, so, also die Verantwortung in Anführungsstrichen, schon, dass die Leute da auch gut aufgehoben sind.
Ja, stelle ich mir auch einfach schwer, weil ich meine, bei Chemsex, wie du schon vorhin gesagt hast, es geht viel darum, Kontrolle auch zu verlieren, Kontrolle abzugeben, sich auszuleben. Eben. Und das ist natürlich ein schwieriges Zwischenspiel von safer use, Konsumregeln. Ja. Konsumregeln bringt ja schon Regeln mit sich, was ja Kontrollverlust schon wieder ein bisschen aushebelt.
Ja, das ist wirklich schwierig. Also da geht's halt auch viel um Vertrauen tatsächlich, weil Kontrollverlust wird dann auch natürlich mit Übergabe von Vertrauen an die andere Person. Also da muss man sich halt hingeben. Und das macht es halt auch so schwierig. Und das sind halt hochpotente Sachen. Und dann ständig irgendwie gucken so, was habe ich gerade genommen? Wie viel habe ich gerade genommen? Ich bin da gerade so verwirrt. Weißt du, ich bin da einfach nur geil, weißt du? Und ich will da nur ficken. Da sieht man es auch einfach. Es ist schon hochkomplex. Ja.
Ein komplexes Thema, aber das ist so das, was ich auch meinen Klienten und Klientinnen auch oft sage, so umso mehr Substanz man konsumiert, umso mehr Verantwortung muss man für sich übernehmen, wenn man da heil rein und wieder raus möchte.
Ja. Ich weiß nicht, jetzt mal die Gegenfrage, du arbeitest ja auch in der Drogenhilfe, wie ist denn das bei euch? Sind schon Klienten mit dem Thema zu euch gekommen?
Zu mir leider noch nicht, obwohl ich versuche da mehr, also ich spreche die zum Beispiel auch in meinem Flyer aktiv an, also wenn man so, ich habe da immer so Konsumentinnen von legalen und illegalisierten Substanzen und auch für Chemsex habe ich einfach mit aufgenommen, weil das einfach aktiv nicht so oft aufgenommen wird. Aber bei mir ist jetzt noch keine angekommen. Ich arbeite aber auch in der Kleinstadt und nicht in Frankfurt. Und ich weiß aber, dass in der Hauptarbeitsstelle in Frankfurt, wo ich die Außenstelle von bin, dass da durchaus mal ein paar Klienten, aber auch nicht so viele dort waren. Und das wäre eine Frage auch, die ich an dich hatte, so was für Anforderungen stellen Menschen, die Chemsex praktizieren, an die normale Suchthilfe, also die herkömmliche Suchthilfe?
Also was auf jeden Fall immer zum Thema kommt, ist halt die Sache des Verständnis mit der Szene, mit der Sexualität. Das ist halt echt schwierig. Ich habe halt schon von manchen Leuten gehört, dass die in Selbsthilfegruppen waren für Sucht und dann halt da der einzige, so wie so ein rosaner Elefant einfach dann da saßen und jeder hat die angeguckt und er ist schwul, er hat Sex, er hat irgendwie noch ein Drogenproblem. Das ist schon komisch. Und die haben sich dann auch sehr unwohl gefühlt in dieser Situation und sehr unverstanden. Und das ist halt für den Prozess, da wieder rauszukommen, ist das nicht gut. Weil das führt ja dann im Endeffekt wieder, okay, ich bin unverstanden, warum soll ich überhaupt jetzt irgendwie aufhören? Und dann gehe ich halt weiter ballern. Also auf jeden Fall die Sache, dass man die Situation versteht von den Chemsex-Usern. Was ja schwierig ist, aber man kann sich halt irgendwie erstmal fortbilden, was sind so die gängigen Sexualpraktiken, was sind die gängigen Substanzen, wie kann ich denn sensibel damit umgehen? Genau, das sind halt so Sachen.
Und ich denke, da muss sich auch jede Berater und jede Beraterin selbst auch fragen, ob man es kann. Ja, weil es gibt nichts Schlimmeres, würde ich mal behaupten, glaube ich, aus Klientensicht, wenn man Berater dann am Start hat, der das sich selbst so aufzwingt, aber nicht offen über Sexpraktiken reden kann und über Drogenkonsum, weil das verstärkt es ja auch wieder so in eine negative Richtung, wie du auch gerade gesagt hast, in den Gruppen, dass wenn das nicht angenommen wird und man sich da so fehl am Platz fühlt, das ist halt einfach, das macht es ja nur noch schlimmer.
Ja, weil man kann halt auch sehen, manche Chemsex-User, die praktizieren auch Chemsex, um der gesellschaftlichen Situation irgendwie zu entfliehen und dem nicht verstanden werden. Und dann willst du aufhören und kommst halt wieder in diese Situation, wirst wieder nicht verstanden. Dann bist du dann so, ja, okay, die Welt ist halt so, ja. Und dann machst du wieder weiter. Also es hilft dann nicht irgendwie den Menschen, ja. Genau.
Also kurz und knapp bräuchte es erstmal ganz viel auch Fortbildung für Berater und Beraterinnen, dass sie sich mit dieser Szene auseinandersetzen, wie ich das jetzt über die letzten Jahre auch gemacht habe, erstmal zu verstehen, um was geht's. Was ist vielleicht gleich zu, ich finde herkömmliche Konsumenten total schrecklich, mir fällt aber gerade kein besseres Wort, zu Konsumenten, die das eben nicht mit Chemsex verbinden, was ist gleich, was ist anders, dass man da einfach ein bisschen was am Petto hat.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt vorgreife, aber ich mache kurz auch die Salus-Kliniken hört. machst du ja noch ein Interview dazu.
Ja.
Und ich war da, ich habe mir die Räume von denen angeguckt und die haben auch nochmal erklärt, wie sie arbeiten. Und die hatten auch Gruppenteilnehmer dabei, die sich vorgestellt haben. Und ich finde denen ihre Arbeit großartig, weil die sehr Rücksicht drauf nehmen, wie die Situation der Menschen da ist. Die haben extra eine Gruppe für Chemsex-User, also die dann auch darüber reden und die haben selber gesagt, es fühlt sich einfach besser an. Man fühlt sich irgendwie mehr wahrgenommen, wenn man in einer Gruppe ist von Männern, die dieselben Erfahrungen gemacht haben. Und dann halt auch nochmal speziell, dass das Angebot für die dann auch quasi auch erweitert ist, weil es geht ja dann nicht nur um Drogenkonsum, sondern es geht ja auch noch um Sex und es geht um Sexualität und das ist halt nochmal ein Thema, was auch schwierig ist. Und dann kann man halt auch nochmal über seine Sexualität reden, um die Optimierung, weil es geht auch viel um Sexualität zu optimieren beim Chemsex. Das ist halt, also das machen die ganz gut. Ich fand das wirklich großartig.
Ja, da freue ich mich auch total aufs Interview. Das hängen wir nämlich hier noch dran. Das halte ich dann nächste Woche und bin total gespannt, was mir da erzählt wird. So, wir gelangen langsam ans Ende unserer Chemsex-Folge. Ich fasse jetzt erstmal ganz fix zusammen, was wir bis jetzt ein bisschen besprochen haben. Wir haben erstmal ein bisschen aufgeklärt, was Chemsex ist. Das findet viel in der Szene von Männern, die Sex mit Männern haben, statt. Ist zum Teil auch geschlossen und exklusiv, aber man kommt jetzt auch leicht rein über Apps, wenn man das gerne möchte. Und wir haben ein bisschen so die Vorteile und Risiken von der Chemsex-Szene macht, also wie viel Spaß und was für neue Grenzen man irgendwie erkunden kann und ausloten kann, wenn man eben seinen Sex modifiziert mit Substanzen, aber auch was für Schwierigkeiten das bringen kann, indem man sozusagen den Spaß an Sex ohne Substanzen verliert und sich eben in dieser Szene auch verliert. Worauf ich am Ende noch mal ein bisschen näher eingehen möchte, ist, dass wir die Substanzen vielleicht einfach noch mal kurz durchgehen, die zentral sind für die Chemsex-Szene und was man genau beim Safer Use drauf achten muss, und danach gibt es eben auch noch das Interview mit der Salus-Klinik in Hürth, wo es eben dann nochmal darum geht zu gucken, wie schaut es in der stationären Behandlung für Männer, Menschen aus, die Chemsex betreiben. Ja.
Ja, okay, also dann wir fangen mal mit den Sachen an, die man durch die Nase ziehen kann, glaube ich, bevor wir zu den harten intravenösen Sachen geht. Also was durch die Nase gezogen wird, ist auch teilweise Crystal Meth, Mephitron, Ketamin, und die ganzen neuen psychoaktiven Substanzen. Und da ist es wichtig zu gucken, dass die Substanz halt möglichst klein ist, dass sie mit einer sauberen Hackkarte auch klein gemacht wurde. Gerade bei einer Chemsex-Party, da liegt auch Kleidgel überall rum. Du hast auch manchmal Kleidgel an der Hackkarte. Das ist nicht sehr geil, dann das nur durch die Nase zu ziehen. Ganz wichtig, immer ein eigenes Röhrchen oder eine eigene Ziehplättchen, das haben wir auch in unseren Safer Use Packs mit drin. Wichtig ist halt wirklich, gerade bei den neuen psychoaktiven Substanzen wie 3-MMC, Formic etc., die sind teilweise auch echt unsauber. Und da weiß man auch nie, wie hoch der Wirkstoff in der Substanz selber ist. Und das ist auch echt eklig für die Nase. Genau. Dann haben wir Booty Bump, das ist der Popo-Konsum. Da werden Substanzen in Kochsalzlösung aufgelöst und dann mit einer Spritze, aber ohne Nadel natürlich, die wird einfach anal eingeführt. Da gibt's so einen kleinen Spülaufsatz tatsächlich, auch bei uns im Safer Use Pack. Den kann man dann auf die Nadel setzen und auf die Spritze setzen. Genau, und das sind auch Substanzen, die man halt auflöst, wie Crystal Meth und Mephitron. Auch Speed wird teilweise so konsumiert. Und genau, da ist es halt wichtig, auch nochmal zu gucken, was für eine Menge man nimmt, weil gerade die Darmschleimhaut nimmt Sachen viel, viel schneller auf. Dann auch immer nochmal gucken, was denn überhaupt für eine Substanz ist und wie rein die ist. Genau, dann gibt es das Rauchen. Da wird hauptsächlich auch Crystal Meth geraucht. Ich glaube, es ist halt so die Frage, ist es so die angenehmste Form oder ist es die sicherste Form, irgendwie die Substanz zu konsumieren? Ich würde sagen, also
ist besser als Spritzen.
Ist besser als Spritzen, danke, dass du es gesagt hast. Besser als Spritzen auf jeden Fall. Man kann es besser dosieren auf jeden Fall. Man kriegt kleinere Dosen. Wichtig ist halt auch hier immer kleine Züge zu nehmen, nicht große Züge und auch nicht die Züge lange in der Lunge zu behalten, sondern einmal ein- und ausatmen, weil das macht halt die Lungenbläschen kaputt. Es ist auch so irgendwie so der große Fehler zu denken, ich halte es in der Lunge und dann wird's geiler. Nee, ist nicht so. Dann haben wir GHB, GBL. Dafür haben wir eine kleine Flasche, die eine Skalierung hat. Da ist halt wichtig, auf die Menge zu gucken. Und auch wichtig, gerade zu gucken, was man konsumiert. Also GBL und GHB haben auch einen unterschiedlichen hohen Wirkungsgrad. Kriegst du das aus? Ich verwechsel immer. GBL ist
stärker als GHB.
GHB, danke.
Bitteschön.
Genau.
Zum Glück habe ich erst meine Folge aufgenommen.
Genau, GBL ist also weniger zu dosieren. Genau, eigentlich so ziemlich genau die Hälfte, glaube ich, war es.
Das weiß ich leider nicht.
Auf jeden Fall bitte aufpassen, versucht rauszufinden, was es ist. Und dann aufschreiben, wann ihr das gemacht habt, wie viel. Und bitte 2 Stunden warten, nicht nur noch irgendwie nach 20 Minuten passiert da auch noch nichts und der Peak ist auch noch nicht erreicht, und nicht nachdosieren, weil es ist wie, ich erkläre es immer so, sind wie Bausteine, die aufeinander aufbauen, gerade so bei G, du baust einen Stein aufeinander und baust und baust und irgendwann fällt einfach das Gebilde um und das bist dann halt du. Und dann ist es kaputt. Also vorsichtig. Und jetzt der intravenöse Gebrauch von Substanzen. Also es wird Crystal Meth wird gespritzt, wird Mephitron gespritzt, es werden die neuen psychoaktiven Substanzen werden auch gespritzt. Es wird so ziemlich alles gespritzt in die Venen mittlerweile, auch Ketamin, finde ich, sehr vorsichtig sein. Bitte abwiegen, wichtig, Kochsalzlösung nehmen, saubere Spritzen nehmen und nicht, einfach auch nicht nachdosieren. Ich würde ja, lass es dann einfach irgendwie dann, weil das schwierig ist, also gerade bei Crystal Meth, das Runterkommen ist halt, dauert ewig und ist mega anstrengend für den Körper auch und für die Psyche. Genau. So, das sind so die goldenen Regeln. Auch nicht die Steine einfach hinten reinwerfen und gucken, ja, das ist doch irgendwie der Stein vom letzten Mal, so die Menge. Das funktioniert so nicht.
Wie die Steine hinten reinwerfen?
Also quick, ich habe halt schon viel gehört, dass die Menschen, die Crystal Meth konsumieren, die Kristalle einfach nehmen, ohne sie abzuwiegen und machen die Spritze auf und werfen die hinten rein.
Ah, okay.
Und machen dann das Kochsalz, wenn überhaupt Kochsalz, machen die dann halt drauf, schütteln die, bis es aufgelöst ist und dann spritzen die. Mhm. Also es wird nicht gefiltert, es wird nicht abgewogen. Ja, also du weißt nicht die Menge. Das ist nicht gut. Genau, also wichtig ist auch filtern. Also nehmt einfach so einen kleinen Tech-Filter. Wir haben die bei uns im Safer-Use-Pack mit drin. Der filtert nur die Schwebstoffe und Unreinheiten raus, aber die Wirkung geht nicht verloren. Also ihr könnt ruhig einen Filter nehmen. Ja.
Ja, und darauf aufbauend, die Safer-Use-Regeln, die immer zählen, ist Lebensbalance nicht vergessen. Ne? Gestalte das Leben auch drogenfrei, so oft es geht, so viel es geht und mehr als wenn man Drogen konsumiert,
ja.
Um eine Balance zu halten. Und ich will sie eigentlich nicht rausnehmen, den Spaß am Leben nicht vergessen.
Ja, also ist es auch so, glaube ich, so eine goldene Regel ist, konsumier, wenn es dir gut geht. Ja, nicht, wenn es dir schlecht geht. Und genau, ich finde, Substanzen können auch natürlich irgendwie was Positives haben. Die können auch Spaß machen. Man muss halt sehr vorsichtig damit sein. Ja.
Und die nächste goldene Regel, Hilfe holen, bevor der Karren an die Wand gefahren ist. Dadurch, dass ich in der Suchthilfe arbeite, in der Drogenhilfe arbeite, weiß ich, dass das nicht sehr realistisch ist. Aber deswegen plädiere ich immer dafür, wenn man irgendwie sich unsicher ist oder schon merkt, dass eventuell was nicht mehr perfekt im Gleichgewicht ist, sofort zu jemandem gehen, mit dem man das in Ruhe reflektieren kann. Eine neutrale Person dazu holen, mit dem man das in Ruhe reflektieren kann, damit überhaupt kein größeres Ungleichgewicht besteht. Und es gibt viele Angebote. Es gibt einmal die Drogenhilfe, aber wir haben ja auch jetzt von den Lawfables, die für Chemsex-Userinnen, User, ein direktes Angebot haben, die Expertise haben. Das einfach nutzen. Ja. Ne? Und wenn scheiße ist, dann geht man da halt nicht mehr hin. Aber lieber einmal hingehen und merken, dass es unnötig war, als nicht hinzugehen und dann wird es viel zu nötig.
Also wir haben ja auch bei uns im Mindcheck in Frankfurt, da kannst du auch Einzelgespräche machen. Also kannst auch gerne bei uns irgendwie Termine machen und dann sagen, du hättest ein Thema mit Chemsex, dann wird ja auch schon die richtige Person rausgesucht. Weil wir haben ja auch Leute, die halt auf spezielle Bereiche dann irgendwie auch aufgeteilt sind. Genau, und dann kann man dir auch schon mal zumindest so ein Anker geben. Und dann kann man weiterschauen. Ja.
Ja, super. Ich glaube, wir sind am Ende, beziehungsweise noch nicht ganz am Ende, weil jetzt kommt das Interview, das wird dann noch reingeschnitten.
Super.
Aber Steve, es hat super viel Spaß gemacht. Ja, geile
Mega.
Folge.
Ich freue mich dann auf die, auf das Interview auf jeden Fall.
Ja, ich auch. Bin schon ganz gespannt. Und ihr bleibt safe, habt viel Spaß am Leben und wir hören uns zur nächsten Folge.
Ja, liebe Hörerinnen, ciao. Ciao, ciao.
Nun kann es passieren, dass irgendwann der Sex in den Hintergrund rückt und man eigentlich nur noch Sex hat, um Drogen zu konsumieren. Der Drogenkonsum innerhalb von Chemsex kann oder zur Abhängigkeitserkrankung werden. Und wenn das passiert, gibt es eine Klinik in Deutschland, die Salus-Klinik in Hürth, die sich genau diesem Thema angenommen hat. Und ich bin super happy, dass Frau Icking aus der Salus-Klinik Hirt, sie macht dort die therapeutische Leitung,
in der Suchtabteilung sich Zeit genommen hat und mir ein paar Fragen zum Thema Chemsex und den Schwerpunkt dazu in der Salus-Klinik Hürth erklärt. Viel Spaß bei dem Interview. Frau Icking, in der Salus-Klinik Hürth gibt es einen Chemsex-Schwerpunkt. Wie kam es denn dazu?
Ja, eigentlich kam die Initiative ursprünglich nicht sozusagen aus der therapeutischen Arbeit hier vor Ort, sondern dadurch, dass wir mit der Klinik relativ nah am Standort Köln sind und wir über die AIDS-Hilfe in Köln erste Anfragen hatten von Männern, die Sex mit Männern haben, die eben Chemsex-Konsum entwickelt haben. Und insofern haben wir erstmal eher durch die Anfragen von außen uns damit beschäftigt. Das war ungefähr 2014, dass wir erste Anfragen bekommen haben und haben dann aber sehr schnell auch durch die Kooperation mit der AIDS-Hilfe erkannt, dass das tatsächlich innerhalb dieser Gruppe tatsächlich ein gewisses Problem und damit auch ein gewisser Bedarf ist an Unterstützung, Beratung, Behandlung, wie auch immer. Genau, dadurch war sozusagen ursprünglich das Programm entstanden.
Warum braucht es denn dafür einen extra Schwerpunkt? Warum kann man denn Menschen, die Chemsex praktizieren, nicht einfach in die normalen Gruppen für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen teilnehmen lassen?
Also es hat verschiedene Gründe. Es ist schon so, dass natürlich es Überschneidungen gibt mit anderen Menschen, die eine Abhängigkeitserkrankung entwickelt haben. Also insofern gibt es natürlich Schnittmengen thematisch. Aber es gibt ein paar Besonderheiten, wo es eben deutlich wurde, dass es für diese Gruppe eben auch nochmal inhaltlich andere Schwerpunkte geben muss. Das eine ist eben, dass es in der MSM-Gruppe halt eine sehr starke Kopplung des Konsums mit der Sexualität stattfindet und insofern sozusagen diese Themen auch mit behandelt werden müssen. Ist es natürlich auch bei anderen Menschen so, dass Substanzen in der Sexualität eingesetzt werden. Das gibt es generell natürlich. Aber sozusagen diese explizite Kopplung, die dann auch einhergeht mit einer ganz bestimmten Kontakt- und Konsumanbahnung, auch mit der Art des Settings, die damit verbunden ist, ist das schon eine Besonderheit. Und insofern bedarf es da schon einer besonderen Konzepts. Und der zweite Punkt ist, und das wird auch immer wieder von Menschen, die wir hier behandeln, bestätigt, dass doch einige der MSMler, die schon mal einen Versuch gemacht haben, sich in Behandlung zu begeben, doch sich häufig, manchmal auch unterschwellig Ausgrenzungserfahrungen konfrontiert sahen, auch in anderen Einrichtungen. Einfach weil sie gemerkt haben, manchmal ist es auch einfach die Tatsache, vermeintlich als einziger schwuler Mann vielleicht in einer Behandlung zu sein, und das dann eben erzeugt dann doch eher wieder eine Zurückhaltung, sich einzubringen. Und dadurch, dass wir mittlerweile ungefähr immer 12 bis 15 Rehabilitanten haben mit dieser Thematik, erleben die natürlich eine ganz andere Solidarität und auch eine ganz andere Selbstverständlichkeit im klinischen Setting, sich zu bewegen. Und wir achten eben auch sehr auf darauf, dass auch Ausgrenzungsbestrebungen anderer, da gehen wir direkt mit ins Gespräch und versuchen da wirklich ein offenes Klima zu erzeugen.
Das hört sich ja alles schon mal sehr spannend an. Wie kann ich mir diesen Schwerpunkt denn jetzt vorstellen? Ist er total abgegrenzt von allen anderen Gruppen? Gibt es Mischgruppen? Wie schaut das aus?
Also aufgebaut ist es so, wir machen das ja jetzt 6 Jahre ungefähr, und wir haben verschiedene Dinge ausprobiert und sind letztendlich dabei gelandet, dass wir die MSM-Gruppe integrieren in eine Bezugsgruppe. So kann man sich das vorstellen, dass etwa die Hälfte einer Bezugsgruppe dann MSMler sind und die andere Hälfte sind andere suchtmittelabhängige Menschen. Und davon gibt es 2 Bezugsgruppen, sodass auf der einen Seite sie sozusagen mit dem Thema dort präsent sind, aber was auch ein Ziel sozusagen der Behandlung ist, sozusagen nicht permanent die Fixierung auf dieses Thema Sexualität gegeben ist, ne? Weil natürlich deren Leben auch noch andere Elemente beinhaltet. Und eine Folge des intensiven Chemsex-Konsums ist häufig auch die Fixierung auf dieses Thema Sexualität. Also insofern lösen wir das, da versuchen wir es damit so ein Stück weit aufzulösen, haben aber daneben für alle MSMler eine spezielle Gruppe noch entwickelt, die auch durchgängig einmal die Woche läuft. Die nennen wir Lust und Rausch, wo es speziell um diese Arbeit an dieser Entkopplung von Substanzgebrauch mit der Sexualität geht. Also so, dass da nochmal explizit das thematisch angesiedelt ist. Und was vom Konzept her auch noch wichtig ist, dass wir ein Drei-Phasen-Modell entwickelt haben, nämlich dass wir sozusagen in der ersten Phase, das sind individuell unterschiedlich, zwischen 4 bis 6 Wochen, neben der Suchtmittelabstinenz auch mit den jeweiligen Rehabilitanten besprechen, in welchen Bereichen auch andere Formen der Verhaltenskontrolle oder Abstinenz notwendig ist. Das kann zum Beispiel sein, wenn es eine enge Kopplung gab von intensivsten Pornografiekonsum mit zum Beispiel einem vermehrten Suchtmittelverlangen, dass man auch für eine gewisse Zeit, einfach um erstmal eine gewisse Reizschutz zu ermöglichen, können wir zum Beispiel auch besprechen, dass Pornografiekonsum erstmal für eine gewisse Zeit eingestellt ist oder dass man Dating-Apps nicht mehr für eine gewisse Zeit benutzt oder bestimmte Orte, die sehr stark eben konsumassoziiert sind, nicht besucht. Wir nennen diese Phase Reizschutz. Also es soll ein gewisser Schutz vor Auslösereizen oder Trigger für den Konsum stattfinden, weil einfach die Kopplung von Konsum und Sexualität so intensiv ist, dass wenn zu sehr mit sich mit sexuellen Inhalten und auch bestimmten Settings konfrontiert wird, ist die Gefahr des Suchtmittelrückfalls sehr hoch. Und von daher versuchen wir so in der ersten Phase einen gewissen Reizschutz dadurch zu bieten. Und nach diesen 6 Wochen wird dann so langsam wieder geschaut, ne, mit welchen Situationen kann man sich konfrontieren und auch wie könnte so eine substanzungebundene Sexualität denn aussehen. Das ist vielleicht noch mal so ein bisschen zur Erklärung.
Sehr, sehr spannend. Wie ist denn die Erfahrung von der Zufriedenheit von Menschen, die Chemsex praktiziert haben, wieder nüchtern Sex zu haben? Weil ich stelle mir nun mal vor, dass wenn man seinen Sex immer modifiziert, seinen Sex so in die Lüfte hebt, dass nüchterner Sex ein bisschen enttäuschend ist und ja, dass man das erst wieder erlernen muss. Wie zufrieden werden denn die Menschen wieder mit nüchternem Sex?
Ja, das ist jetzt sehr wirklich eine schwierige Frage, so allgemein zu beantworten, weil das sehr individuell ist. Ne? Es gibt halt Rehabilitanten, die haben vor der Chemsex-Phase über viele, viele Jahre eine substanzungebundene Sexualität auch befriedigend erlebt. Und es gibt natürlich Rehabilitanten, die sehr früh eben auch schon im jungen Erwachsenenalter dann mit Konsum und Chemsex in Berührung gekommen sind. Und da ist es einfach, ist es eine sehr unterschiedliche Auseinandersetzung damit. Was die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass diejenigen, die zu uns kommen, natürlich schon längst eine Schwelle überschritten haben, wo sozusagen auch die negativen Auswirkungen des Chemsex-Konsums sehr spürbar wurde. Also es fanden auch unter Chemsex-Sessions diese ursprüngliches Kick, ne, und diese Intensität des Lusterlebens ist natürlich ein Aspekt, aber viele haben auch schon die Schattenseiten sozusagen dessen auch sehr intensiv erlebt, angefangen von Grenzverletzungen, die halt auch in Chemsex-Sessions passiert sind, bis hin eben halt auch zu erheblichen negativen Folgen auch, die dadurch für körperliche Gesundheit, also ob das, haben auch Patienten mit Schlaganfällen schon ausgelöst durch mit Amphetaminkonsum über Tage, über Wochen, über Monate und auch ne, viele, die berufliche Probleme haben, die möglicherweise auch sich den Konsum schon über Prostitution finanzieren mussten. Also es sind schon auch erhebliche negative Konsequenzen, sodass natürlich es um eine Veränderung der Erwartungshaltung an den Sex geht. Realistischerweise ist aber sozusagen der Sex über Tage und in diesem ständigen hohen Erregungsniveau unter normalen Umständen auch nicht möglich. Und insofern geht es natürlich in der Behandlung auch darum, wieder ein wenig mehr realistischere und auch selbstfürsorglichere Erwartungshaltung an die Sexualität zu entwickeln eben halt auch an da auch vielleicht die eigenen Ansprüche an sich selbst. Also was ist natürlich neben dem auch häufig eine Erwartungshaltung, einen gewissen Leistungsdruck, den man eben halt glaubt, auch in der Sexualität erfüllen zu müssen. Und da spielt natürlich auch nicht unwesentlich Erwartungshaltung oder vermeintliche Erwartungshaltung, die man glaubt, innerhalb der Community erfüllen zu müssen, was Attraktivität, was sexuelle Performance anbetrifft. Und auch damit setzen wir uns auseinander. Ne? Wo ist da sozusagen eine Veränderungsmöglichkeit? Also es geht schon weit über, ja, über das hinaus, sagen wir mal, es klingt immer so sehr formal, so Entkopplung von, aber es geht ganz viel dahinter auch darum, sich mit eigenen Wertvorstellungen auseinanderzusetzen, mit Ansprüchen an sich selbst, mit vielleicht Diskriminierungserfahrungen, die internalisiert wurden, ne, die auch eine Rolle spielen dabei, wie man seine Sexualität lebt. Also es ist ein sehr vielfältiges Thema.
Ja, und auch sehr, sehr vielschichtig, eben weil es gerade an so ein sensibles Thema wie Sex dran stößt. Wie sind denn die Erfahrungen von den Nicht-Chem-Sexlern in der Gruppe? Wird es von ihnen als Bereicherung angesehen, dass sie in einer Gruppe sind, die zur Hälfte mit Chem-Sex-Menschen belegt sind? Oder gibt es da eher öfters Probleme?
Das ist erstaunlich. Also wir hatten es auch nicht erwartet. Wir haben am Anfang gedacht, es ist vielleicht besser, eine ganz homogene Gruppe zu haben. Haben aber, wie gesagt, das dann irgendwann aufgrund von ein paar Ereignissen gesagt, okay, es wäre sinnvoller, das vielleicht heterogen zu versuchen. Und unsere Erfahrungen sind eher positiv. Also es gibt, wir gucken natürlich schon bei der Zuordnung zu diesen Gruppen. Wir kriegen ja einiges an Vorinformationen auch von den Patienten, die zu uns kommen. Versuchen wir so schon so zu steuern, dass wir denken, das könnte gut passen in der Gruppe. Wir haben ganz gute Erfahrungen damit gemacht, wenn Frauen in dieser Gruppe mit dabei sind. Das läuft eigentlich immer sehr reibungslos. Aber wir haben durchaus auch positive Erfahrungen mit heterosexuellen Männern, die in der Gruppe sind, weil die natürlich auch die Erfahrung machen, okay, es gibt vielleicht auch eine Möglichkeit, auch über sexuelle Themen auch nochmal offener zu sprechen, weil das doch in der Suchthilfe ja manchmal auch ein vernachlässigtes Thema ist. Ne? Also insofern haben wir eigentlich durchweg positive Erfahrungen gemacht.
Ja, genau diesen Punkt wollte ich auch nochmal besonders hervorheben, denn ich merke das selbst, dass das Thema Sex bei vielen Menschen in der Therapie einfach ausgespart wird, dass sie darüber nicht reden, obwohl Menschen mit einem Drogenkonsum, die auch öfters unter Drogenkonsum Sex hatten, das durchaus ein Thema ist und dass, wenn sie nüchtern werden, sie große Probleme haben, ihre Sexualität auszuleben, das jedoch einfach nicht ansprechen und das so ein bisschen unter den Teppich kehren. Und das Phänomen sehe ich vor allem auch bei meinen jungen Klientinnen, die ja sehr jung angefangen haben zu konsumieren. Und da ist es natürlich eine riesengroße Chance, wenn man in einer Chemsex-Gruppe ist und das Thema Sex eigentlich schon omnipräsent ist.
Genau, und ich denke auch, was halt gerade jetzt bei den MSM-Gruppen, aber wir behandeln ja auch in der Klinik jüngere Konsumenten, und auch da gibt's natürlich auch Prägungen, die eben halt auch zum Beispiel durch frühen, ja, digitalen Konsum von Pornografie, also wo einfach auch bestimmte Vorstellungen über Sexualität geprägt werden, die nicht unbedingt förderlich sind in Bezug auf so eine selbstfürsorgliche, gesunde sexuelle Reifung. Ne? Und das dann natürlich auch häufig, wenn dann der Konsum wegfällt, auch eine große Verunsicherung einfach auch da ist. Ne? Wie geht denn Sexualität eigentlich und wie komme ich dann klar mit meinen eigenen Unsicherheitsgefühlen und so? Und das ist ein Riesenthema. Ja.
Ja, das finde ich richtig, richtig gut mit dem Schwerpunkt. Wie ist denn die Auslastung, wenn man als Chemsexler zu Ihnen in die Klinik möchte? Denn Sie sind ja, glaube ich, die einzigen in Hürth, die eben so einen speziellen Schwerpunkt haben, oder?
Ja, also wir sind bundesweit die einzige Klinik, die dieses spezielle Konzept entwickelt hat. Es gibt natürlich andere Kliniken, in denen auch Patienten mit der Thematik sicherlich auch aufgenommen werden. Aber unser Konzept ist eben da schon sehr offensiv auch drauf ausgerichtet. Und es ist so, dass wir, wie gesagt, im Schnitt immer zwischen 12 bis 15 Rehabilitanten mit der Thematik zeitgleich immer so im Haus haben. Und die Behandlungszeiten sind ja von 20 bis 26 Wochen in der Regel, wenn es um Erstbehandlung geht. Das heißt, relativ lange sind die Patienten dann bei uns, und wir haben Wartelisten, die sind unterschiedlich. Also im Moment würde ich mal sagen, so geht man von einer Warteliste von 3 bis 4 Monaten aus. Man muss natürlich auch, wenn man sich dafür interessiert, vorher ja auch eine Beratungsstelle aufsuchen. Die muss einen Sozialbericht erstellen. Das heißt, es gibt einen ganzen Vorlauf auch von dieser Geschichte. Und wir werden halt hauptsächlich aus den, sagen wir mal, Hotspots von Chemsex belegt. Ne? Das heißt, hauptsächlich kommen unsere Patienten aus Berlin oder Großraum Berlin, natürlich hier aus dem Großraum Köln. zunehmend jetzt auch aus Süddeutschland. Also wir haben relativ viele aus dem Raum Stuttgart, Frankfurt, München, aber auch aus Hamburg. Also es ist eher so eine wirklich bundesweite Vermittlung, die da läuft, in der Regel aus den großstädtischen Räumen.
Haben Sie das Gefühl, dass Menschen, die Campsex betreiben, gut versorgt sind im Suchthilfesystem? Und was braucht das Suchthilfesystem, um eben Campsexler besser zu versorgen?
Ja, das ist, also ich sag mal so, meine Erfahrung ist halt, dass jetzt durch die letzten Jahre einfach, dass dieses Thema auch nochmal öffentlich und in der breiteren Öffentlichkeit präsenter ist. Also es nicht mehr nur so ein Insider-Ding ist. Am Anfang, wo wir gearbeitet haben, kamen halt die Zuweisungen häufig über die AIDS-Hilfen, also eigentlich nicht die klassische Suchthilfe. Und es kamen halt Zuordnungen über die Schwulenberatung, also eher community-bezogene Beratungs- und Behandlungsangebote. Mittlerweile kriegen wir immer mehr, vereinzelt auch aus den klassischen Suchthilfeberatungsstellen, kriegen wir Zuweisungen, sodass ich schon den Eindruck habe, dass es ein bisschen breiter angekommen ist. Sicherlich die Nachsorge, das ist nochmal ein anderes Thema. Wir haben ja im Grunde genommen, ist die stationäre Behandlung ja immer nur der erste Teil oder der zweite Teil nach der vorhergehenden Beratung. Und wir natürlich uns oft wünschen, dass die Patienten eben auch nochmal eine spezifischere Nachsorge machen können. Also für den Kölner Raum haben wir erreicht, dass die AIDS-Hilfe hier eine Sondererlaubnis von der Rentenversicherung erwirkt hat, auch Nachsorgegruppen zu machen zu diesem Thema. Und natürlich in Berlin gibt es eine gute Kooperation mit der Schwulenberatung. Die bieten auch eben ambulante Nachsorge und ambulante Weiterbehandlung an. Und das wäre natürlich auch wünschenswert, wenn es da vielleicht auch noch in anderen Großstädten da mehr Anlaufstellen geben würden. Oder Suchtberatungsstellen sich dieses Themas auch offensiver noch annehmen würden.
Ja, genau, das wollte ich eben auch gerade sagen, dass sozusagen das vorhandene Suchthilfesystem sich dem Thema annimmt, dass Beraterinnen sich fragen, können sie gut mit dem Sexthema umgehen, sich mehr Wissen drauf zu schaffen, um dann eben Menschen mit Chemsex gut in ihrer Beratungsstelle empfangen und beraten können.
Genau, ja. Ja, da braucht es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eben auch sicherlich auch gewisse Fortbildungen. Und man muss halt einfach auch natürlich auch irgendwie lernen, auch eine Sprache zu finden, wie man darüber redet und um was es da eigentlich geht. Ne? Man muss da schon ein bisschen eintauchen in dieses Thema, um auch, glaube ich, um auch die richtigen Fragen zu stellen.
Genau, und wenn man sich erstmal überlegt, dass das Thema Sex auch außerhalb der Chemsex-Szene bei anderen Konsumentinnen sehr unter den Tisch gekehrt wird und wenig darüber gesprochen wird, sollte allgemein das Thema Sex präsenter in der Beratung, präsenter in der Suchthilfe sein, weil das eben oft ein Problem und ein Thema ist.
Ja, sehe ich auch so.
Ja, Frau Icking, das war es auch schon mit dem Interview. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit mir so ein wichtiges Thema zu besprechen.
Ich gern gemacht. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse.
Jo, Leute, richtig geil, dass ihr so lange dabei geblieben seid bei dieser etwas längeren Podcast-Folge heute. Wir hatten aber auch zwei Interviewpartner. Da mussten wir einfach heute ein bisschen durchhalten. Das waren aber auch so wahnsinnig spannende Themen. Heute ging es sehr viel über Chemsex. Wir haben uns Safer Use angeschaut, wie das ausschaut innerhalb von Chemsex, haben uns angeschaut, was Chemsex überhaupt ist und uns auch die Schattenseiten des Chemsex angeschaut, dass eben Chemsex, das Nutzen von Substanzen im Sexbereich auch zu einer Abhängigkeit führen kann und dass sozusagen ja der Sex bei dem Ganzen in den Hintergrund rückt und man dann sozusagen den Sex wie eine Ausrede nutzt, um Drogen zu konsumieren und da kippt dann die ganze Geschichte ein wenig. Falls ihr noch Fragen zu Safer Sex habt, dann schaut doch mal ein bisschen mehr bei den Love Rebels bei dem Podcast vorbei. Da geht es auch ganz arg über Safer Sex. Da könnt ihr euch eben noch tiefer informieren. Ich packe euch auf jeden Fall den Link in die Shownotes. Und wir hören uns wieder am 20. Dezember zur letzten Folge des Jahres. Auch das wird wieder ein Interview sein, ein richtig geiles Interview. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ja, wir hören uns dann. Tschüss!
Das war Psychoaktiv. Euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi.